Ihr Lieben, bevor ich zur Predigt komme, einige Vorgedanken. Buß- und Bettag. Da geht es eben auch darum, Buße zu tun, umzukehren, wenn man auf falschem Weg unterwegs ist. Dabei dürfen wir es Jesus zutrauen, dass er durch seinen Geist bei uns aufdeckt, was er geändert haben möchte. Dieses Aufdecken geschieht ganz individuell. Was er bei mir anspricht, muss deshalb noch lange nicht auch für dich gelten. Sollte es heute Abend da und dort um dich gehen, dann macht Jesus dir das schon klar. Wenn nicht und du spürst das, dann danke Gott, freu dich und sei dir gewiss, heute nicht für mich. Es muss sich also niemand einen Schuh anziehen, der gar nicht für ihn bestimmt ist. Du bist frei zu entscheiden, inwieweit das Gesagte dich betrifft oder eben nicht. Das gilt übrigens für jede Predigt. So viel an Vorgedanken, jetzt zur Predigt. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht und mich gefragt, woran oder worin besteht wohl für uns heutige Christen die größte Gefahr? Wo läuft es schief? Wie sehen bei uns diese kleinen Füchse aus, die aber doch den ganzen Weinberg verderben? Sicher kann man darauf unterschiedlich antworten. Ich bin der Meinung, es ist die Art des Umgangs untereinander, wie wir übereinander denken, wie wir übereinander reden. Und wenn er bzw. sie einmal in der ihnen von uns zugewiesenen Schublade steckt, lassen wir sie dann je wieder raus? Es lässt sich nicht leugnen, und ich schließe mich mit ein, dass wir einander beurteilen und manchmal gar verurteilen. Dabei wissen wir doch, wenn es dem Feind nicht gelingt, uns von Jesus abzubringen, dann tut er aber alles, um die Gemeinschaft einer Gemeinde zu stören, ja, zu zerstören. Darin ist er ein Meister seines Fachs. Wie macht er das? Er tut es, indem er Misstrauen sät. Dabei arbeitet er mit Halbwahrheiten genauso wie mit Falschaussagen, die wir hören und dann ungeprüft weitergeben. Außerdem sorgt der Feind dafür, dass wir uns von anderen in unserer Ehre angegriffen fühlen. Dagegen müssen wir uns natürlich wehren. Man kann solche Ungerechtigkeiten schließlich nicht auf sich sitzen lassen. Wenn wir das doch wieder viel mehr vor Augen hätten, dass der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, alle Register zieht, damit uns die Begeisterung für Jesus Stück für Stück abhanden kommt, sodass uns je länger, je mehr alles nur noch schwer von der Hand geht. Kennen wir doch diese bleierne Schwere in der Nachfolge, oder? Ihr Lieben, der Feind bemächtigt sich unseres Denkens und Redens. Von daher bin ich sogar überzeugt, dass wir viel zu viel reden. Während Jesus doch warnt, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Liebe Gemeinde, Jesus möchte uns mit solch ernsten Aussagen ganz bestimmt keine Angst machen. Aber er möchte, dass wir vorsichtig werden bei dem, was wir überhaupt reden. und dass wir einander eben nicht mit unserem gnadenlosen Urteilen oder gar Verurteilen das Leben schwer, das Leben zur Hölle machen. Und da bin ich nun bei dem Wort, über das wir am heutigen Buß- und Bettag nachdenken wollen, bei Römer 2, 1 bis 4. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ihr Lieben, mit diesen Aussagen wird uns der Ernst der Lage vor Augen gestellt. Jesus möchte, dass wir miteinander klarkommen, dass wir miteinander auskommen. Dazu ein Satz, den wir alle kennen. Jetzt vertragt euch doch wieder. Jetzt vertragt euch doch wieder, so sagt es die Mutter entnervt, wenn aus dem Kinderzimmer einmal mehr großes Geschrei kommt, ein Kind das andere schubst, an den Haaren zerrt und dabei heulend behauptet, der, die hat aber angefangen. Kinder eben. Und unter uns Erwachsenen, da ist das vertragt euch doch wieder auch leichter gesagt als getan. Wo einem die Wut doch so tief im Magen sitzt und die Faust sich ballt, weil man dem anderen nicht vergeben, sondern ihm heimzahlen möchte, was er einem angetan hat. Fast noch schwieriger ist es, dem anderen zu sagen, es war nicht richtig von mir, wie ich reagiert habe. Es tut mir leid, dass ich zu dir gesagt habe, was eben nicht in Ordnung war. Es tut mir leid, dass ich mich bei Dritten über dich beschwert und dich schlecht gemacht habe. Bitte entschuldige. Andererseits ist es mindestens genauso schwierig, eine Entschuldigung dann auch anzunehmen. Da müsste man ja seinen ganzen schönen Groll sein lassen. Dabei tut es doch so gut, dem anderen seine Fehler immer wieder neu genüsslich aufs Butterbrot zu schmieren. So nach der Devise, ich bin ja nicht nachtragend, aber das merke ich mir. Wer war's? Wer hat Schuld? Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Ob als Kind oder dem Kindesalter entwachsen, ob noch klein oder bereits groß und hoffentlich doch klüger geworden. Eigenes Fehlverhalten einzugestehen und um Entschuldigung zu bitten und umgekehrt eine Entschuldigung auch anzunehmen, das fällt in jedem Alter alles andere als leicht. Einen Erfolg schreiben wir uns gern auf die Fahnen, aber wenn eine Sache gründlich schief läuft und gar schwerwiegende Folgen nach sich zieht, dann retten wir uns in Ausflüchte und wälzen, wenn möglich, die Schuld auf andere ab. Ihr Lieben, zu den Fehlern zu stehen, braucht Mut, viel Mut. Dabei darf es aber nicht so ein schnell dahingesagtes Entschuldigung sein, das es leider auch gibt, ohne große Einsicht, ohne Gespür, was man dem anderen angetan hat. Man sagt dann Worte wie Oha, Hoppla, du, sorry, du und meint, damit sei die Sache aus der Welt. Ist sie aber nicht. Es braucht schon die tief empfundene Aussage, es tut mir leid. Dieser Satz drückt aus, ich ahne den Schmerz, den ich dir zugefügt habe. Dass du leidest, verursacht nun auch bei mir Leid. Wenn das bei einer Entschuldigung nicht spürbar wird, dann ist die Entschuldigung nichts wert. Zur Buße gehört deshalb als erster Schritt eine aufrichtige Reue des Herzens. Ohne herzliche Reue bleibt eine Entschuldigung oberflächlich. Elton John hat das unnachahmlich besungen. Sorry seems to be the hardest word. Entschuldigung ist wohl das schwerste Wort. Und da möchte ich euch nun an einen historischen Moment erinnern, den wir bestimmt noch vor Augen haben. An jenen Kniefall in Warschau. Vor 50 Jahre ist es jetzt her, am 7. Dezember 1970, kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Denkmal an die Opfer des Warschauer Paktes, des Warschauer Ghettos. Die unfassbaren Verbrechen von Nazi-Deutschland sind nicht wieder gut zu machen. Aber der Kniefall in Warschau bewegte Millionen von Menschen, weil er genau dies zeigte: Reue aus ganzem Herzen. Entschuldigung. Nein, ich entschuldige nicht. Das wäre doch mal ein überraschender Dialog. Nämlich genau der Dialog, von dem Paulus schreibt. Gott sagt, nein, ich entschuldige nicht. O Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Es gibt nichts zu entschuldigen, denn ihr könnt euch mit nichts entschuldigen, und zwar ihr alle miteinander. Keiner ist da, der sich über den anderen erheben dürfte, so im Sinne von, ich stehe doch eigentlich gut da, wenn ich sehe, wie viel Dreck am Stecken andere haben. Sich über andere erheben. Jeder ist hier in Gefahr. Ich ebenfalls. Ein Beispiel gefällig. Die katholische Kirche mit ihren Priestern, die sich an Kindern vergehen. Pfui, Schande. Da stehen wir als EMK aber um einiges besser da. Wirklich? Kann Gott denn mit uns rundum zufrieden sein? Haben wir nicht viel mehr vor unserer eigenen Haustür zu kehren? Wortwörtlich schreibt Paulus, du, Mensch, kannst dich nicht entschuldigen. Worin du den anderen richtest, damit verdammst du dich selbst. Dazu muss man wissen, zu Zeiten des Paulus zeigten innerhalb der jungen Christenheit zwei Gruppierungen mit Fingern aufeinander. Der jüdische Teil auf den griechisch-römischen und umgekehrt. Die Juden sagten, Gott schau dir die Griechen an, die mit ihren verlotterten Sitten. Von deinem Gesetz haben sie keine Ahnung. Und was habt ihr vorzuweisen, fragt Gott zurück. Seid ihr denn in der Lage, mein Gesetz zu halten? Ihr werdet ja nicht mal mit den 10 Geboten fertig. Umgekehrt rühmten sich die griechischen Christen ihrer Freigeistigkeit und verachteten den in ihren Augen kleinlichen Gesetzesglauben der Juden. Nichts da, widerspricht Gott. Euer Gewissen sagt euch genauso wie den Juden, wo es lang zu gehen hat. Und doch kommt ihr von eurem humanen Weg ab und lebt auf Kosten anderer. Es bleibt dabei, ich entschuldige nicht. Du, Mensch, kannst dich nicht entschuldigen. Worin du den anderen richtest, damit verdammst du dich selbst. Ich möchte diese harte Aussage wirklich mal bei mir sacken lassen. Worin ich den anderen richte, verdamme ich mich selbst. Ich breche damit mit Gott. Ich führe eine Trennung herbei. Denn genau das meint Sünde doch. Sünde, Sund, Abgrund, Trennung von Gott. Und das Ergebnis? Ein tiefer Schmerz, durch Richten anderer von dem abgeschnitten zu sein, der doch der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Wer das schon mal erleben musste, weiß, das ist die Hölle. Deshalb möchte ich aufpassen, wie ich über meine Mitmenschen rede, denn Jakobus 3, die Zunge, ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Die Zunge, ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Und schon gar nicht möchte ich über jemanden richten. Wer bin ich denn? Etwa der Weisheit letzter Schluss? Du, Mensch, kannst dich nicht entschuldigen. Worin du den anderen richtest, darin verdammst du dich selbst. Ich will mich nicht selbst verdammen. Ich möchte diesen Bruch nicht, weder in der Beziehung zu Gott noch in der Beziehung zu einem Mitmenschen. Was also tun, wenn wir vielleicht doch? Wir können zu Gott hintreten und ihn bitten, uns doch zu zeigen, wo wir an ihm oder an einem Mitmenschen uns versündigt haben. Es ist immer gut, mit unserem Verhältnis zu Gott anzufangen. Wenn wir es ehrlich meinen, handelt er. Und zwar, indem er den Abgrund überbrückt und unsere Schuld wegnimmt, sodass nichts Trennendes mehr zwischen ihm und uns steht. Und plötzlich freuen wir uns wieder. Wir freuen uns wieder an diesen Gottfakten, von denen wir schon gesprochen haben. Wir freuen uns wieder an Gottfakten wie dem gestrigen Lehrtext 2. Timotheus 1,9. Gott hat uns selig gemacht und mit einem heiligen Ruf berufen. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Das sind Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Selig gemacht, berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Leistungen, es war Gottes freie Entscheidung, die er schon vor aller Zeit getroffen hat. Du, das ist Gnade. An dieser Gnade halten wir fest. Auf diese Gnade berufen wir uns. Darum, wir brauchen uns also gar nicht vor Gott als gut darzustellen, schon gar nicht auf Kosten anderer. Wir dürfen unsere Fehler und Schwächen zugeben und immer, wirklich immer, auf Gnade hoffen. Das lässt uns aufatmen, das macht uns frei, frei auch für ein gelingendes Miteinander. Ganz nebenbei, in gut geführten Unternehmen bemüht man sich um ein Betriebsklima, in dem Mitarbeitende sich trauen, zu gemachten Fehlern zu stehen. Das können sie auch, weil sie eben nicht fürchten müssen, entlassen zu werden. Und der Vorteil dabei, das Eingestehen von Fehlern ermöglicht überhaupt erst das Arbeiten an der Verbesserung. Buße eben, Besserung, das ist eine urchristliche Erkenntnis. Ihr Lieben, ich komme noch mal auf das Eingangsgesagte zurück. Sich zu entschuldigen und eine Entschuldigung aufrichtig anzunehmen, sodass nichts mehr zwischen mir und dem anderen steht, das macht Mühe. Aber es ruht Segen darauf. Frère Roger, der Gründer der Ordensgemeinschaft Tessé, hat in seinem letzten Brief, also kurz vor seinem gewaltsamen Tod, geschrieben: Wer aus Gott lebt, entscheidet sich zu lieben. Und ein zur Liebe entschlossenes Herz kann grenzenlose Güte ausstrahlen. Aber was heißt lieben? Lieben heißt verzeihen, als Versöhnte leben. Und sich versöhnen ist immer ein Frühling der Seele. Zitat Ende. Sich entschuldigen, verzeihen, aber klar doch, unsere Mitmenschen sind es uns wert. Amen.